Mr. Neville.
Good evening, friends.
Guten Abend,
it's a privilege to be back at the house of the Lord again tonight
and this service to serve him again.
I think it's the greatest thing that ever happened to me to have the privilege of serving him.
And
I know as I serve
I serve him, for even so much as you have done so viel, to me, my little one, you have did it unto me. So habt ihr auch mir getan.
And his words can never fail.
Ich möchte in diesem Moment Zeit nehmen, um zu sagen, dass meine Mutter noch immer atmet, war so, wie ich als ich das Krankenhaus verließ. Und direkt nach dem Abendmahl Gottesdienst heute Abend werden meine Frau und ich mit ihr die ganze Nacht aufbleiben. Wir gehen zurück zum Krankenhaus. Und ich möchte an ihrer Stelle hier ausdrücken, weil sie es nicht kann, die Dankbarkeit, die wir euch, die Menschen gegenüber haben, dass ihr für uns betet in dieser Zeit der Schwierigkeiten und für die freundlichen Karten und die Blumen und die vielen Dinge, die euer Mitgefühl ausdrücken, die ihr meiner Mutter gesandt habt. Ich schätze dieses sehr und sie tut es auch. Und wir danken euch, es ist sehr freundlich. Ich werde mein Bestes versuchen, das Gleiche für euch zu tun. Ihr wisst das. Nun, indem ich dieses weiß, vielleicht ich könnte nicht sagen, dass sie stirbt, obwohl der Arzt sagt, dass sie am Sterben ist. Er sagte mir erst letzten Sonntag, dass sie im Sterben liegt. Und in der ganzen Woche, die Kinder haben herumgesessen, warteten im Krankenhaus und haben sich abgewechselt, Stunde nach Stunde, und warteten darauf, dass die Mutter nach Hause geht. Aber jetzt ist sie schlimmer dran als je zuvor. Ich denke, die Ärzte haben 21 verschiedene Sachen mit ihr verkehrt gefunden. Aber dann kam ein anderer und sagte, nein, ich glaube nicht, dass es das ist. Und schlussendlich sagte einer, es ist nur eine alte, ausgelaugte Mutter, sie ist zu müde, um noch länger zu leben. Ich glaube, das drückt es richtig aus. Sie ist die Mutter von 10 Kindern. Und die Zeiten sind schwer für sie gewesen. Wir haben sind arm gelebt. Und die Dinge waren nicht so, wie sie hätten sein können, nehme ich an. Und sie ist nur müde und ausgelaugt und geht nach Hause. Und es ist mit großem Vergnügen, mit diesem großen Evangelium, das ich gepredigt habe, und daran glaube ich jetzt, es funktioniert nicht nur, wenn es gut geht, sondern es funktioniert auch, wenn es schlecht geht. Es ist mein Trost. Und ich kann nicht glauben, dass meine Mutter jemals sterben wird, kann, denn sie hat das ewige Leben. Er, der an mich glaubt, auch wenn er tot wäre, soll er doch leben. Und wer immer lebt und glaubt, soll niemals sterben. Nun, mein Herr hat dieses gesagt, und ich halte fest an diesen Worten. Auch wenn wir durch das Tal gehen, so wie unser kostbarer Pastor heute Nachmittag es ausgedrückt hat, dort in diesen langgezogenen, müden Stunden, wo die letzten hier auf Erden sind, Mrs. Fordyce, eine andere Freundin von uns, die liegt dort direkt daneben, stirbt mit einem Herzleiden. Und viele Male dort über der Straße hinüber haben wir von ihr ein bisschen Gemüse gekauft und die Dinge von dieser Dame. Sie lebte dort in diesem Lande und ich kannte sie nicht, bis ich sie sehr gut ansah. Sie ist 75 oder 76 und ihre zwei älteren Schwestern waren da, um sie zu besuchen. Und als sie weggegangen waren, ging ich über sie und sagte, du bist Bruder Branham, Evangelist. Ich sagte, jawohl. Und sie fing an zu weinen. Sie sagte, ich hörte, es ist deine Mutter neben mir. Es ist nur der Vorhang zwischen uns. Ich sagte, ja. Sie sagt, vielleicht sterben wir beide zur gleichen Zeit. Ich sagte, Mrs. Fordyce, eine Frage möchte ich dich fragen, meine Schwester. Ich bin durch deinen Platz oft genug gegangen und habe dort gesehen, wie du arbeitest mit der Forke. Und Nun, und du hast ein ehrbares Leben geführt, aber kennst du meinen Herrn als deinen Erlöser? Sie sagte, ich kenne ihn als meinen Erlöser und in seine Gnade vertraue ich und er wird mich nehmen durch das Tal des Schatten des Todes. Ich sagte, Mama Mark wird nicht in der Lage sein, mit dir darunter zu gehen, aber er wird das tun. Und wir beteten und sie hielt meine Hand, bis ich sie fast wegziehen musste, um wegzugehen. Dort auf der anderen Seite des Zimmers, Mrs. Gator, eine andere alte Mutter ging, um mit dem Herrn zu sein, vor ein paar Stunden, beide Beine amputiert, sie hatte war zuckerkrank. Und ich bemerkte, ihr Ehemann lag dort und er hatte ein Glied amputiert. Die Welt ist voller Kummer. Begehret nicht der Welt vergänglichen Reichtum, der so schnell verwirrt, sondern baut eure Hoffnung auf ewige Dinge, denn sie werden nie vergehen. Und vor 31 Jahren stehe ich hinter diesem Podium um die Welt und ich habe den Anspruch gestellt, dass die Welt mein Podium ist und ich habe versucht, den Menschen dieses Wortes ewigen Leben zu geben und es ist das Einzige, was uns helfen kann, wenn wir zum Ende der Straße kommen. In was anderes könnten wir denn sonst vertrauen? Worin könnten wir vertrauen? Als die Mutter mir sagte am anderen Tag, dass sie bereit war zu gehen, ich ging und sprach mit ihr, so wie ich tat mit Mrs. Broy, meiner Schwiegermutter. Vor einem Monat bevor sie hinwegging, ging ich und sprach mit ihr und habe sie getauft und so weiter. Ich habe meine eigene Mutter getauft vor 30 Jahren, dort unten, wo ich wohne, im Fluss, im Namen Jesu Christi. Und ich habe ihren fast 100-jährigen Vater getauft im Namen des Herrn Jesus Christus im schlammigen Wasser. Und ich kann sehen, diesen zittrigen alten Mann mit seiner schönen Hand, gelähmten Hand, die er um mein Gesicht hält und mich umarmt. Und er schaut mich an und ich werde ihm wieder begegnen auf der anderen Seite. Meine Hoffnung ist auf nichts weniger gegründet, als auf das Blut Jesu und seine Gerechtigkeit. Und auch wenn meine Seele geht, das ist meine Hoffnung. Auf Christus, dem festen Felsen, stehe ich. Aller anderer Grund ist nur sinkender Sand. Heute Abend ist das Abendmahl. Ich habe versprochen, hier zu sein. Billy sagte mir heute, dass so viele darum gebeten haben für ein Gespräch. Und ich habe gesagt, ich werde ihm Zeit geben, aber ich hatte ihn gebeten, dieses Mal das zu unterdrücken. Ich bin sicher, ihr versteht das. Ich bin ein bisschen aufgewühlt und ihr wisst, wie es sein würde. Doch glaube ich an meinen Herrn und dass seine Gnade genügend ist. Es ist alles, was ich brauche. So betet für mich, während ich das Gebet brauche. Und möge Gott euch reich segnen, einen jeden von euch. Und wenn ihr zum Ende der Straße kommt, ich vertraue, dass ihr es nicht versuchen werdet, dorthin zu kommen, ohne wiedergeboren zu sein. Ich denke an Billy dort. Ich hielt die Hand seiner Mutter, meiner Frau, als sie hinwegging, nur ein paar Türen weiter, wo meine Frau und meine Mutter jetzt ist. Und sie schaute mich an und sie hatte eine Erfahrung, bevor sie starb. Ein Mädchen, 21 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Und sie sagte, Billy, du hast darüber gesprochen und du hast es gepredigt. Aber sie sagt, Liebling, du weißt nicht, was es ist, wie herrlich es ist. Wir haben uns gefreut des guten alten Evangeliums damals. Sie sagte, Billy, halt daran fest, verlasse es niemals. Es bezahlt, es macht sich bezahlt in dieser Stunde und ich werde dir begegnen an dem Morgen dort bei dem hellen scheinenden Toren. Wenn all der Kummer hinweggegangen ist, dann stehe ich dort an der Tür, wo die Tore sich öffnen, am Ende dieses langen Weges des Lebens. Das ist es. Ich glaube das mit allem, was in mir ist, glaube ich das. Und ich hoffe, ich kann einem jeden von euch begegnen an diesem Morgen. Und ihr werdet mich kennen an diesem Morgen durch das Lächeln, das ich trage. Bruder Neville und sie sagen in dem Lied, ich begegne euch an dem Morgen in der Stadt, die viereckig gebaut ist. Es ist so wahr, wie es nur sein kann. Ich habe es bemerkt, als ich rauskam, in den letzten Tagen vom Krankenhaus. Dort ist ein Zelt aufgestellt.
Auf dem Gelände der Pennsylvania Railroad.
Ich glaube, zwischen der 9. und der 10. Straße, dort hier unten vom Spring, wenn ihr raufkommt, Und da ist ein Zeichen, das heißt ein Dienst mit Gaben. Ich kenne den Bruder nicht und ich weiß nicht, ob ich ihm jemals begegnet bin. Aber er ist ein Bruder und er ist hier in der Stadt und hält eine Versammlung. Und ich weiß, was es heißt, in eine Stadt zu gehen, eine Stadt von dieser Größe. Und wenn jemand es dich zurückhält, ich kenne ihn nicht, er hat mich nicht gebeten, das zu sagen, aber ich glaube, es wäre fein, wenn all ihr Menschen, wenn ihr wohin gehen wollt, wenn ihr dort runtergeht und hört, wie der Bruder das Evangelium predigt. Er muss einer von Christi Kindern sein, sonst würde er nicht sein Zelt aufrichten in diesem kalten Septemberwetter, versucht, etwas für den Herrn zu tun. So in dieser Woche besucht unseren Bruder dort und hört ihn predigen. Nun, ich glaube, das waren alle Bekanntmachungen, über die ich sprechen sollte. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Ich schätze euch alle für euren Stand in einem diesem Wetter, in dieser Zeit. Und ihr kommt zu dieser kleinen alten Gemeinde. Und bleibt ihr, was würde ich ohne euch tun? Was würden wir ohne einander tun? Dies ist die Stunde, zusammenzuhalten. Oh, sie kommen von Osten und Westen. Sie kommen von den fernen Ländern. Ich wollte Mida und Mabel, dass sie das für mich heute Morgen singen. Aber sie konnten es nicht tun in dieser Stunde. Das war das Lied, was sie für mich sangen, als ich auf meine evangelistische Reise ging vor 15 Jahren. Ihr habt das Lied gehört, um mit dem König zu speisen, als seine Gäste dort zu sitzen. Oh, wie gesegnet sind diese Pilger. Sie sehen sein Antlitz, das leuchtet von seiner Liebe. Und sie sind Teilhaber seiner Gnade. Als Juwelen seiner Krone scheinen sie. Nun, an diesem Morgen musste ich schnell auseilen. Nun, die Mutter fast erstickt, sie beatmete kaum, als sie mich riefen. Aber irgendwie hat sie sich wieder verbessert und atmet wieder. Sie weiß nicht, aber er hat sie am Leben gehalten, während ich predigte. Und nach einiger Zeit, ich vertraue, wird es jetzt tun, während ich hier bin heute Abend. Nun, ich danke euch sehr freundlich für eure Gebete. Und nun, lasst uns die Häupter beugen, einen Moment, während wir beten. Während wir unsere Häupter gebeugt haben, möchte ich euch die eine wahrhaft ernsthafte Frage stellen. Und ich hoffe, dass ihr nicht gekränkt seid, dass ich dieses frage. Und ich meine dieses für Jung und Alt. Ihr jungen Mädchen, ihr müsst eines Tages dorthin kommen, wo meine Mutter jetzt liegt. Ihr jungen Männer, alle von uns wissen, dass wir an diesen Ort kommen müssen. Und wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr bereit seid, Gott zu begegnen, wollt ihr eure Hand heben, während keiner schaut, zu Gott und sagen, Gott gedenke meiner. Gott segne euch, Gott segne euch. Gedenke meiner, oh Gott, ich muss dorthin kommen, werde ich vielleicht nicht bei Bewusstsein sein, aber ich möchte sicher sein, bevor ich gehe, während ich bei klarem Verstand bin, dass meine Seele zu Gott bestimmt ist und dass ich gehen soll durch das Tal der Schatten des Todes. Ich fürchte keine Angst, denn du bist mit mir. Nun, himmlischer Vater, während wir durch Glauben in meinen Händen bringen heute Abend diese kostbaren Seelen, die ihre Hand jetzt erhoben haben, ich erhebe sie vor deinem Thron, vor dem Thron deiner Gnade und Anbetung und Anmut. Und ich weiß eine Sache, Vater, dort mögen kranke Menschen hier sein, dort mögen bekümmerte Menschen sein. Aber Gott, es gibt keiner in einer solchen Not wie die Hand erhoben haben. Denn sie wissen, dass, egal ob sie geheilt sind von Krankheit, sie leben lang genug, sie werden wieder krank sein. Aber, oh Gott, wenn sie einmal diesen gepriesenen Erlöser angenommen haben, das ewige Leben haben und wiedergeboren sind, das ist nichts, was sie trennen kann von Gott. Sie werden Gottes Kinder und können niemals mehr getrennt werden. Er ist vom Tod in das Leben hinübergetreten und soll nicht in die Verdammnis kommen. Was für eine Verheißung, Herr. Da können wir unsere Seele direkt verankern. egal wie schlimm der Wind weht, egal wie die Wellen dagegen sein können, aber unser Glauben schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha, göttlicher Erlöser. Nun nimm sie heute Abend, o Herr, in deine Gnade und deine Fürsorge, rette ihre Seele jetzt und mögen sie dieses Gebäude nicht verlassen heute Abend, bis der Friede, der jedes Verständnis übersteigt, in ihre Herzen kommt. Was kann ich tun, Herr, nachdem sie ihre Hände erhoben haben, außer dass ich meine Stimme zu dir hebe und rufe, O Gott, sei gnädig, gewähre dies, Vater. Denn in diesen vielen Jahren hast du mich geschont auf dem Feld in der ganzen Welt. Und ich sah die, die zum Ende des Weges kamen und die dich nicht kannten und hörte, wie sie schrien um Gnade. Und ich hab die gesehen, die kamen und sangen, O froher Tag, an dem Jesus meine Sünden weggewaschen hat.
Oh yes.
Jawohl, der Boshafte breitet sich aus wie der grüne Baum viele Male, aber wenn er zum Ende des Weges kommt, ist es anders. Möge dort keine boshafte Person unter mit heute Abend sein, möge alle Sünde vergeben sein und möge jeder hier aufs Neue die Frische und die Neuheit von Gott empfangen. Denn Vater, wir stehen jetzt im Sinne im Begriff, das Abendmahl einzunehmen, dieses heilige, die heilige Ordnung, die du uns überlassen hast. Dies ist mein Leib, welcher für euch gebrochen wurde. Und dies ist das Blut des Neuen Testamentes, der Becher des Segens. So oft wie ihr davon isst und davon trinkt, zeigt ihr, legt ihr Zeugnis ab vom Tod des Herrn, bis er kommt. Wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir ihn sehen werden, den Herrlichen. Und dann wird das alte Zeitalter hinweg sein, alle Sorgen, alle Kummer, alle Krankheiten werden hinweg sein und ein großes neues Morgen wird anbrechen, wo wir das Preisen des Sieges aufsteigen wird, wo wir die Palmen gehen werden und das frohe Hosianna dem König entgegenscheinen wird, wenn er seinen Thron einem. Wir sehen uns nach der Stunde. Tröst uns nun, Herr, durch dein Wort. Sprich zu uns Dinge, die tröstlich sind, dass unsere Herzen getröstet werden mögen. Ich bete für Mama. Herr, sie ist die einzige Mutter, die ich je kannte. Aber irgendwie, egal wie lieblich die Mutter ist, wenn sie kann so lieblich sein, wie sie will, aber sie kann den Platz der Mutter nicht einnehmen. Die alte Eiche ausgebreitet, die gegründet ist, und kann dort gehen und sitzt bei ihrer Seite mit ihr sprechen. Ich bete Gott, dass du sie nicht leiden lässt, denn es bricht mein Herz, Herr, wenn ich denke, dass sie leidet. Lass sie wandeln dort durch das Tal der Schatten des Todes und dass sie kein Böses, nicht Böses fürchtet. Wie ich dir danke vor einiger Weile. Es schien, sie kannte nicht ihren eigenen Namen, als ich sagte, Jesus, da legte sie mit dem Kopf und sie kannte ihn. Und wie ich dir dafür danke, der Arzt sagte, sie ist bewusstlos, sie weiß nichts. Aber selbst dann wusste sie nichts anderes hier auf Erden. Dort kannte sie dich, Herr. Ich bin so froh dafür. Darin ruht meine Seele. Du hast nicht zu deinem Diener gesprochen über ihren Heimgang. Und du brauchst nicht zu mir sprechen, Herr, darüber. Aber ich wünschte, ich würde es wissen. Ich bete, was immer es ist, Herr, ich übergebe es in deine Hände, dass es getan, dein Wille geschehe. Und nun, Vater, segne dein Wort heute Abend, die Botschaft, das Lesen des Wortes, das Singen der Lieder und das Einnehmen des Abendmahls. Möge alle Ehre und Herrlichkeit zu dir geben. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen.
Wir haben hier Taschentücher, über denen wir beten sollen. Let us turn tonight now for the reading of the word, and I'll try to be hastily as I can, because there are those who are setting up waiting for me to get out there, and tired, wore out. I would like to begin with the 14th chapter of St. John,
and let us begin at the
Let us begin at the 12th verse. And my subject
mein Thema heute Abend ist
the Comforter.
Der Tröster.
And now,
und während wir lesen,
listen close
achtet
to the reading.
Genau
Saint
auf die
John
Worte,
14,
Johannes 14, vom 12. Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
wer
der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, soll auch er tun. Und größere Werke als diese soll er tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Und was immer ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten sollt in meinem Namen, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, der mit euch bleiben möge für immer, nämlich den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wohnt in euch, mit euch und soll in euch sein. Ich möchte, wenn ihr es erlaubt, nochmal den 17. Vers lesen. Nämlich den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann. Die Welt, solange ihr die Welt liebt, könnt ihr niemals empfangen. Seht ihr, denn die Welt sieht ihn nicht, egal was er tut, die Welt sieht ihn nicht, sie glauben es nicht. Emotion, Psychologie, sagen sie. Sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Hört zu, es ist er, über den ihr spricht. Aber ihr kennt ihn, denn er wohnt jetzt mit euch. Nun Jesus und soll in euch sein. Ist das nicht klar? Wer ist dann der Tröster? Jesus. Er sagte, ich bitte den Vater, dass er euch einen anderen Tröster sende, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie kennt ihn nicht und sieht ihn nicht. Aber ihr seht ihn. Ihr kennt ihn, er spricht über sich selbst, denn er wohnt mit euch in einem Leib von Fleisch nun, spricht zu den Jüngern und soll in euch sein und soll für immer in euch wohnen und euch nie verlassen. Oh, ist er nicht ein guter Gott? Jesus ist so gut zu uns. Und es ist gut ausgedrückt, unser Gott ist ein guter Gott. Er ist so gut zu seinen Kindern und er hat alle guten Dinge für uns bereitet. Alles, was wir jemals benötigen, damit hat er uns versorgt. Wahrhaft könntet ihr sagen, unser Vater, der du bist im Himmel, denn er ist ein Vater. Und auch wenn wir ungehorsam sind, auch wenn wir arrogant sind, er versorgt uns trotzdem. Denn ob wir gut oder böse sind, er gibt uns Speise zum Essen, Kleidung zum Tragen und ein Haus, in dem wir wohnen können. Oh, er ist so gut, wenn wir nur herumschauen und die guten Dinge aufzählen, die er für uns getan hat. Wir haben aufgehört, das zu betrachten. Was ist, wenn ihr keine Augen hättet, keine Nase hättet, keinen Mund oder keine Ohren? Was wäre, wenn ihr keine Füße hättet oder Glieder, um herumzugehen? Aber er hat euch mit Füßen versorgt. Was ist, wenn ihr keine Augen hättet und nicht sehen könntet oder keine Ohren, keine Geräusche hören? Aber all die fünf Sinne hat er euch bereitet. Aber dann, wenn ihr nur nah genug mit ihm lebt, wird er etwas anderes für euch bereiten. Dort ist etwas Inneres, das wir sehen können, was der gewöhnliche Mensch niemals sehen kann. Dann, wenn wir wiedergeboren sind, dann sehen wir ihn. Dann kennt ihr ihn. Ihr habt ihn gesehen und er wird für immer bei euch bleiben. Oh, er ist ein guter Vater. Er ist die Quelle der Güte. der große Brunnen aller Güte, und die Vaterschaft gehört unserem Gott. Er ist so gut für seine gläubigen Kinder. Aber nun, vielleicht eine Sache, die er uns gibt, ist der Sonnenschein. Ihr wisst, ihr könntet nicht ohne den Sonnenschein leben. Ihr könnt ein bisschen leben, aber es würde nichts mehr wachsen. Der Sonnenschein ist so groß und so notwendig. Und doch sagen wir, oh, es ist die Sonne und gehen weiter. Seht, wir übersehen es. Aber dieses Sonnenlicht ist wichtig für unser Leben. Es hilft uns und gibt uns Stärke. Und nun, dies ist für den natürlichen Menschen. Aber dann gibt es einen geistlichen Sonnenschein, in dem wir leben können. Alle natürlichen Dinge sind ein Typ des Geistlichen, wie wir gute Speise haben, um am Tisch zu essen. Es ist der Typ der guten Speise, den wir essen aus dem Wort. Seht, ein Typ. Es ist der äußere Ausdruck, der physische Teil des geistigen Teils, welches uns mehr bedeutet als der physische Teil. Seht ihr, wie ein kleines Baby, wenn ein kleines Baby empfangen wird im Mutterleib, ist es Fleisch und Blut, es springt und zittert, aber sobald es geboren wird,
es sieht, ihr seht es nicht, aber es ist ein Geist und eine Seele.
Aber sobald es geboren ist, ihr seht es nicht, aber ist, dort ist ein Geist und eine Seele, die hängt in der Nähe dieser Mutter und kommt in das Baby hinein, sobald es geboren wird. Sobald dieses Baby geboren wird, hat Gott eine Seele geschaffen und einen Geist geschaffen, um in diesem Baby zu sein, sobald es in die Welt geboren wird. Das kleine Baby reift und fängt an zu lernen, und dann wird es eine lebendige Seele und es weiß, was richtig und falsch ist. Dann hat es genauso wie Adam und Eva vor einem Baum von richtig und verkehrt, und es trifft seine Wahl, es wird intelligent, es wächst die ganze Zeit in Gottes großen Plan, und schlussendlich kommt es zum Ende des Weges für den physischen Leib. Und während dieser Leib hinweggeht, dann gibt es einen anderen, der bereitet wird, um es zu empfangen. Sobald es diesen verlässt, ist die Seele, die in uns jetzt ist, dieser Geist, verlässt den Leib und geht in einen anderen Leib. Einen Jungen, einen Guten, einen Besseren, einen, der nicht alt wird und der nicht hinweggeht. Nun, er ist ein guter Gott. Sicherlich ist er es. Aber nun, nimm zum Beispiel, wenn ein Mann etwas vom Sonnenschein weiß, dass die Sonne scheint, aber er es einfach ablehnt, den Sonnenschein anzunehmen. Er sagt, ich glaube es nicht. Und er geht in den Keller, verschließt die Tür. Und er lehnt es ab, zu wissen, dass hier eine Sonne gibt, die scheint. Ich glaube es nicht. Jemand sagt, oh, es ist warm. Es ist gesund. Die Menschen, die im Sonnenlicht haben, eine Farbe, und sie sind gesunder, wenn sie im Sonnenlicht leben. Er sagt, ich glaube es nicht, würde er sagen, und schließt sich ein. Der Mann ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Es ist etwas verkehrt mit seinen geistigen Kräften, wenn ein Mensch das tut. Und wenn ein Mann sich selbst von Gottes geistiger Sonne abschließen wird, dann ist etwas verkehrt mit seinem geistigen Zustand. Denn wenn ein Mann es ablehnt, in der Leitung eines guten Gottes zu wandeln, wie unser Gott, der unser Trost ist und unsere Kraft, und in seinem Sonnenschein zu leben, ist geistiger Wachstum. Es ist geistige Kraft, in seinem Sonnenlicht zu leben, denn der Sohn scheint aus seiner Herrlichkeit. Es ist das größte Vorrecht, das wir haben, ist es, unter dem Sonnenlicht der Herrlichkeit Gottes zu leben. Schaut an gute, gesunde Christen, nimmt einen Mann oder eine Frau, bringt sie in den Keller, und sie sehen das natürliche Sonnenlicht nicht, das natürliche Sonnenlicht, das Gott ihnen gegeben hat. Wenn ihr es ablehnt, es zu glauben, aus Selbstsüchtigkeit wird er sich einschließen, der Mann wird eine Anämie bekommen, er wird blass werden, er wird keine gute Kraft mehr haben, er wird keine Gesundheit mehr haben, und bald so, er hat sich abgeschlossen von dem Vorrecht, das Gott ihm gegeben hat, das stimmt. Und er tat es aus drei Stücken. Und wenn wir uns selbst von der Herrlichkeit Gottes abschneiden, von der Taufe des Heiligen Geistes, von der Gemeinschaft des Geistes. Als nächstes wisst ihr, wir werden blasse, kranke Christen. Unsere Erfahrungen werden wässrig. Und wenn die großen Versuchungen kommen, dann rutschen wir und gehen hinter uns. Aber es braucht einen Soldaten, der gelebt hat im Sonnenlicht Gottes. Und es braucht eines Geistes, der Gott kennt, dort ohne den Schatten eines Zweifels, der stehen kann in der Mitte der Schwierigkeiten und rufen, mein Erlöser lebt. Das ist es. Wir tun uns selbst ausschließen und sie tun es automatisch, denn wir tun es, weil wir es tun wollen, aber es ist Gottes gut, er hat uns versorgt. Und zu viele Menschen, zu viele sind heute, die wollen nicht in diesen gesunden Ort mit Gott kommen, als ein gesunder Christ mit einem gesunden Geist.
Ein gesunder Christ hat einen gesunden Geist.
Sicherlich würdet ihr rennen, um einen gesunden Leib zu bekommen, jeder. Aber egal, wie viel Gesundheit ihr diesen Leib habt, er wird zum Staub zurückgehen. Aber, oh mein Bruder, die Seele kann nicht gesund genug werden. Jedes Mal, wenn sie wächst, wächst sie in Stärke und Gnade und der Kraft Gottes. Alles, was wir brauchen, ist im Sonnenlicht Gottes zu wandeln, denn er ist gut. Wir haben ein großes Erbe, ein großes heiliges Vertrauen ist uns gegeben worden. Ihr mögt euch fragen, Bruder Branham, sprichst du über das Sonnenlicht, das große Sonnenlicht der Herrlichkeit Gottes? Macht das gesunde Geister, starke Christen? Deshalb sind wir hier heute Abend, um das herauszufinden. Wie bekommen wir diese Dinge? Von woher kommen sie? Was sind sie? Zeig mir, was es ist, Bruder Branham. Kann ich es in der Drogerie kaufen? Was für ein Vitamin ist es? Nein, ihr kauft es nicht in der Drogerie. Aber es ist genug da für euch nah, wenn ihr es nur empfangen wollt. Ihr müsst nur die Formel kennen, wie ihr es empfangen könnt. Dort gibt es Medizin in der Apotheke, aber der Arzt muss den Fall untersuchen. Und wenn sie es nicht taten, dann mag es dich töten. Und deshalb muss er erst den Fall untersuchen. Und ihr könnt nicht gehen als Sünder den Heiligen Geist geben. Ihr müsst erst Buße tun. Ihr müsst gewaschen werden, Sünden weggewaschen. Dann müsst ihr vorbereitet sein. Dann werdet ihr vorbereitet für die großen Vitamine, die ihm dann gegeben werden. Nun, wir haben ein heiliges Vertrauen. Ihr wisst, was das Vertrauen ist. Wir haben ein Erbteil, das wir ererben als gläubige Kinder. Es ist ein heiliges Vertrauen. Und dieses heilige Vertrauen unseres heiligen Erbteils ist das Wort Gottes, das uns gegeben worden ist. Das ganze Wort Gottes. Das Wort selbst ist dieses Vitamin. Das Wort selbst, Gottes Wort. Das ist der Grund, warum ich so dogmatisch bin, wie ich nur sein kann, im Stehen auf dem Wort. Egal, was alle anderen sagen, dann, wenn das Wort es nicht sagt, glaube ich es nicht. Wenn es es sagt, ist es in Ordnung. Wenn ihr es glauben wollt, in Ordnung. Aber für mich heißt das Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht versagen. Deshalb bedarf es dieses Wortes. Ich lebe durch das Wort. Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das hervorgeht aus dem Munde Gottes. Und das ist es. Und das ist uns gegeben als ein Erbteil. Das Wort ist unser Erbe. Oh Gott, lasst uns da über die Tiefe darüber nachdenken. Es ist unser Vorrecht. Es ist dieses heilige Vertrauen, das Gott in seine Gemeinde gelegt hat. Gott gab seiner Gemeinde sein Wort. Und dieses heilige Erbe ist unser. Es ist eine Gabe Gottes, nicht für Kompromisse oder abzuschneiden, rauszuwerfen, zuzufügen oder unseren Geschmack anzupassen, sondern das volle Wort zu predigen, das volle Evangelium. Und wir sind verpflichtet, als Christen es zu nehmen und zu glauben. Wenn wir wissen, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, wissen wir, dass wir gefallen haben bei Gott. Aber wenn wir an etwas vorbeigehen, an einem großen Erbteil, das uns gehört, wenn wir daran vorbeigehen, denn unsere Gemeinde sagt, glaubt dieses heute nicht, das ist nicht für heute. Wenn wir daran vorbeigehen, dann verderben wir unser Erbteil. Ich glaube, heute Abend, hier sind wir alle Amerikaner. Wir sind amerikanische Bürger und wir sind dankbar, Amerikaner zu sein. Aber trotzdem, was ist mit unserem amerikanischen Erbe geschehen? Was war es? Wir haben Kompromisse geschlossen. Und sobald wir anfingen, Kompromisse zu schließen, haben wir die Heiligkeit unseres Erbteils verloren. Denn wir haben Kompromisse gemacht. Wir haben vier Präsidenten viermal und es bricht unsere Verfassung, aber wir tun die Dinge heute. Und selbst das kleine, und selbst hier die kleine Parkuhr, die wir auf der Straße haben, ist nicht verfassungsgemäß. So etwas gibt es nicht in unserer Verfassung. Es ist gegen die Verfassung und doch tun wir es.
Und wir tun alle Dinge
gegen die Prinzipien, auf denen diese Nation gegründet wurde. Wir tun alles gegensätzlich und verlieren unser Erbteil. Warum? Weil wir haben mit den Prinzipien, auf denen wir gegründet wurden, Kompromisse gemacht. Gott, hilf mir, Gott, helfe euch als Christen, dass wir niemals Kompromisse mit dem Wort Gottes machen. Mit diesem heiligen Vertrauen, das der Gemeinde gegeben wurde. Es ist eine herrliche Sache, dieses Evangelium zu haben, das volle Evangelium, gepredigt ohne Kompromisse überall. Predigt es, wie es geschrieben steht, lebt es, wie es geschrieben steht. Was für ein heiliges Vertrauen. Und wenn wir jemals erwarten, dass das Wort geschieht und wir erwarten, dass Gott sein Wort hält, dann müssen wir daran festhalten, wie Gott es geschrieben hat. Das ist der Grund, wenn ihr mit dem so dran fesselt, Gottes geschrieben hat, werden alle Dinge unter euch geschehen. Jedes Wort wird erfüllt werden. Ich bin selbst unter Erwartung und sehe, dass diese erschütternde Kraft kommt und die Nation erschüttert, wenn sie kommt. Wenn Gott jemals die Menschen unter seine Kontrolle bekommt, ein Mann oder eine Frau, die keine Kompromisse mit seinem Wort macht, sondern steht dort wie der Fels des Heils und jedes Wort davon glaubt und glaubt an den, der hinter dem Wort steht. Und der Mann, der es glaubt, muss danach handeln. Und wenn ihr danach nicht handelt, dann glaubt ihr es nicht. Aber wenn ihr es glaubt, dann handelt ihr danach. Und dann funktioniert es. Und das Wort wird in euch sein. Wir haben unser Erbteil verloren, denn wir haben Kompromisse gemacht. Und als wir Kompromisse gemacht haben, können wir nicht erwarten, dass Gott seine Verheißungen uns gegenüber hält. Denn wir haben das heilige Vertrauen gebrochen und haben das Vertrauen, das Gott uns gab, besudelt. Lasst uns das Vertrauen halten, haltet es heilig, haltet jedes Wort davon und macht keine Kompromisse. Nehmt Gott bei seinem Wort und glaubt ihm. Handelt danach, steht darauf, bewegt euch nicht. Das müssen wir tun. Das ist, wonach Gott Ausschau hält. Ich sagte in der Botschaft heute Morgen, als ich davon sprach, es geziemt sich uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Es liegt an uns, denen, denen das Wort überliefert wurde. Es liegt an uns, dass wir am Worte festhalten. Und wenn wir daran festhalten, werden wir sehen, wie Gott unter uns wirkt. Es geziemt sich uns, daran festzuhalten. Es ist das Erbteil, das Gott uns gegeben hat. Lass uns zurück in ein paar Minuten und die Männer hervorsuchen, die Gottes großes, heiliges Vertrauen gehalten haben. Das war sein Wort. Das ist, was wir erben, ist sein Wort. Und in der Zeit der Belastung, in der Zeit der Verwirrung, in der Zeit der Verzweiflung und in gefährlichen Zeiten finden wir unseren Trost darin, dass wir sein Wort halten. Das Wort ist Gottes Trost und ihr wisst, ihr könnt gehen, selbst durch das Tal der Schatten des Todes und wisst, dass Gott es so gesagt hat und dass damit ist es in Ordnung. Gott sagt es. Ihr könnt nicht sagen, nun der Pastor sagt es oder die Kirche sagt es. Ihr müsst sagen, könnt sagen, Gott sagt es. Das ist der Trost, den wir haben. Da finde ich nun meinen Trost. Da fandet ihr euren Trost. Gott hat es gesagt. Der an mich glaubt, auch wenn er tot wäre, soll er doch leben. Und wer lebt und an mich glaubt, soll niemals sterben. Glaubst du das? Seht, das ist der Trost. Das ist der Trost, den wir bekommen. Noah, ich sprach von ihm, glaube ich, heute Morgen. Den Trost, den er bekam in der Mitte aller Kritik. Sicherlich. Und die Welt kann ihn nicht empfangen. Jesus hat es so gesagt, denn sie kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn und habt ihn gesehen. Und er wohnt in euch und ihr soll in euch sein. Noah begegnete Gott. Er hörte Gott. Er hatte Gottes Wort. Es kümmert sie nicht, was die anderen sagten. Noah hatte Gottes Wort. Und das war sein Trost. Und als die Kritiker kamen und taten, wie sie taten, ihn kritisierten, und die Wissenschaft sagte, wie kann Wasser vom Himmel fallen, da ist noch keins da oben. Wir können es dir beweisen. Du bist ein Fanatiker, Noah. Nun, ich kann euch beweisen, wir beweisen, dass du ein Fanatiker bist. Schaut, hier ist dort irgendwelches Wasser. Zeig es mir. Sie mögen Fernleser gehabt haben, die können 120 Millionen Lichtjahre sehen wie heute. Und ihr wisst, es hat nie geregnet. Aber Noah war getröstet, denn er hatte Gottes Verheißung. Amen. Was tat er? Er baute seine Arche. Wie dumm. Es gab vielleicht nie ein Boot, da waren keine Flüsse oder Seen. Aber nun, sie hatten vielleicht niemals ein Boot. Und sie brauchten auch kein Boot. Aber hier ist er und baut sich etwas, was wirklich ausgeflippt aussieht. Und jeder lacht ihn aus. Und jeder kommt, um ihn zu entmutigen. Schau auf dem Hügel, der alte Fanatiker. Das Haus, das er dort baut. Was für eine Sache ist das denn? Und schaut, was er daraus baut. Aber was für eine Dummheit. Aber trotzdem den Trost, den Noah hatte, denn er hatte Gottes Wort. Es war sein Trost, denn Gott hat es gesagt. Amen. Gott sagt es und damit ist es in Ordnung. Gott hat es gesagt. Woher weißt du, es wird regnen? Gott hat es gesagt. Woher weißt du, dass Wasser herunterkommt? Gott hat es gesagt. Das war der Trost, den er hatte in dem Wort. Lass die Arche sehen für ein paar Minuten. Es war eine Art fanatisch, es zu bauen. Aber habt ihr es bemerkt in Genesis? Es war dort aus diesem Holz gebaut. Es ist ein leichtes Holz. Und es hat voller kleine Zellen. Und es hat Saft. Wenn es lebt, ist ein Baum, es hat Saft. Aber sobald es abschneidet, läuft der Saft raus. Und es wird wie ein Schwamm. Und er hat es nicht aus guter, harter Eiche gebaut, auch nicht aus dem Berg Ahorn oder einem festen Holz, sondern er baut es aus Ziselholz, das leichteste und schwammigste Holz, das es gibt. Ihr setzt es ins Wasser, es versinkt sofort. Baut es aus diesem Holz, in dieser Art. Wie weit sollte es sein? Bau die Zimmer da rein. Drei Räume. Was für ein schöner Typ. Rechtfertigung, Heiligung, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist drei Zimmer. Und denk daran, er sagte, mach ein Fenster darin. Das Fenster war nicht an der Seite, es war oben. Seht ihr, Rechtfertigung, Luther, Heiligung, Wesley, Taufe des Heiligen Geistes und das Licht scheint von oben hinein. Das ist Gottes Sonnenlicht, in dem wir leben und wandeln müssen. Denk daran. Dort auf dem untersten Ebene waren die kriechenden Dinge und auf dem zweiten war das Geflügel und oben war Noah und seine Familie, sodass sie sehen konnten, das Licht kam hinein. Nun, er sagte, wenn du es baust aus diesem Holz, wenn es gebaut ist und so weiter, dann wirst du es mit Pech bestreichen, innen und außen. Nun, ich habe es einmal studiert. Was ist dieses, was ist Teer? Es sind Pech, das ist Teer, das sind Chemikalien, da machen wir Teer draus auf der Straße und in den Rissen und so weiter mit Teer. Aber in diesen Tagen war es anders. Sie hatten einen Rosenbaum. Und sie nahmen einen Nadelbaum und haben ihn abgeschnitten. Nun, und dort damals, anstelle, dass sie etwas hatten, wo sie den Saft auch des Harz rausnehmen konnten, dann haben sie den Baum geschlagen. und sie haben den Baum geschlagen, bis der Saft und das Harz hinausgelaufen sind. Dann würden sie es erwärmen und dann würden sie es auf dieses weiche Holz tun und es war wie ein Schwamm und es hat es einfach ausgefüllt. Und als es hart genug war, dann konnte ich nicht mehr einen Nagel dort hineintreiben. Sehen, es war bereit, es zu empfangen. Das ist wie Christus. Das ist die Gemeinde. Seht, die Gemeinde muss sich selbst ausleeren und wirklich leicht werden. All das Konfessionen aus euch herausbekommen, die Welt aus euch heraustun, den Unglauben aus euch herausbekommen und hinwegtun. Und dort war etwas anderes, was anders von uns war. Das wurde abgeschnitten in seinem jungen Leben. Und er wurde geschlagen und verwundet um unsere Übertretungen willen, geschlagen um unsere Sündhaftigkeit. Er wurde geschlagen, bis das Leben sich aus ihm ergoss, bis das wie das Harz aus dem Baum. Oh, wie können wir Christen können es aufnehmen, wenn ihr leer seid. Aber ihr müsst zuerst leer sein. Aber die Schwierigkeit ist, wir wollen uns nicht ausleeren. Lasst uns erst uns ausleeren von unseren Gedanken, unseren Bekenntnissen, unseren Büchern und dann den Heiligen Geist in uns aufsaugen, welches Gott in seinem Wort ist. Dann könnt ihr über den Sturm reiten, dann könnt ihr über die Meere reiten, denn es war härter als alles andere Holz und nichts konnte seinen Platz einnehmen, nichts würde es tun, denn die Teile der Arche blieben übrig, 6000 Jahre später, und sie fanden Teile davon, und es blieb übrig, denn es war so hart. Dass es das Gericht draußen gehalten hat. Das Wasser war das Gericht. Und wenn wir nach in Christus kommen, durch sein geschlagenes Leben, ihn in unser System aufsaugen, aber wir sind so geimpft mit den Dingen der Welt. Aber wir sind so geimpft von den Dingen der Welt, da bis wir dem Zorn widerstehen können. Wenn die Stürme sind, aber die Wellen dagegen sind, aber doch wird das kleine Boot nicht versagen, auch wenn es durch die Wellen reitet zum Fels des Hals. Noah hatte einen Trost, denn während er baute, während er die Arche baute, er wusste, dass er getröstet war, denn er hatte das Wort des Herrn, der ihm gesagt hatte, das sind die Anweisungen. Wenn jemand gesagt hätte, Noah, was möchtest du dort bauen, dort aus diesem Holz? Du weißt, dass dieses Holz im Wasser, es würde sofort untergehen. Aber seht ihr, Noah folgte den Anweisungen. Er hatte das Wort, welches sein Wort Gottes, welches sein Tröster war. Das Wort war sein Trost. Ich verstehe nicht, warum Gott es mich so bauen lässt, aber das ist, was er sagte, und das tue ich. Ich kann es nicht verstehen, warum Gott macht, dass ich dieses tue. Ich kann nicht verstehen, warum er mich nicht mit diesen Dingen zusammenarbeiten lässt oder mit der Gemeinde weitergehen. Aber das sind seine Anweisungen. Aber das ist, wie er sagte, dass es gebaut werden sollte. Warum ich es so tun soll. Weitergehen mit der Gemeinde. Aber das sind seine Anweisungen. So hat er gesagt, sollen wir es bauen. Was wird er damit tun, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Holz dorthin gelegt und sie nageln sie zusammen. Und das Holz ist das Wort Gottes. Und darin liegt mein Trost, das stimmt, denn es wird gebaut, wie Gott sagt, es ist gebaut, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Das stimmt, was ist es, auf der geistigen Offenbarung zu wissen, wer Jesus Christus ist, nicht die dritte Person der Trinität, keine Trinität dabei, er ist Gott und Gott allein, kundgetan im Fleisch. Da baut er seine Gemeinde und die Pforten der Hölle können nichts dagegen tun. Er zeigt, die Pforten der Hölle können dagegen sein, aber niemals in der Lage, sie zu überwinden. Noah hatte diese Worte sicherlich. Er war getröstet, denn er wusste, egal was die Welt sagte, wenn ein Baumeister vorbeikam und sagte, Bruder Noah, weißt du, seitdem du die Gemeinde verlassen hast und dort diesen Dummheit machst, lass mich dir doch mal was zeigen. Wenn du baust, warum nimmst du nicht gute, alte, feste Eiche? Er sagte, nun, er würde antworten, die Eiche funktioniert nicht. Nun, du kannst sagen, ich kann es dir beweisen, dass die Eiche ein besseres Holz als dieses ist. Er sagte, nun, das macht mir nichts aus, wie gut die Eiche ist, aber Gott hat verlangt, dass ich das Ziselholz nehme. Und Gott wird etwas mit diesem Holz tun. Er hat etwas, um es dazu zu fügen. Manche sagen nun, warum gehst du nicht mit den großen Mengen der Gemeinde von intelligenten Menschen, gut gekleidet, gut beruflich, gut bezahlt können, diese Art? Warum predigst du mit einer Gruppe armen Leuten, halb verhungert und so weiter, all dieses? Wollte sagen, das zu einem Prediger, der für die Wahrheit einsteht, aber Bruder, ich kann es nicht. Aber Bruder, ich kann es euch nicht sagen. Möchtest du nicht dort mit der intellektuellen Gruppe gehen? Mit jemandem, die ihr ABC verstehen. Aber es macht doch keinen Unterschied, was für eine Menge von Leuten es ist. Sondern denen, die bereit sind, Christus anzunehmen, Christus bringt etwas für sie mit. Und es ist diese Menge, nicht die Person, die vielleicht sein ABC kann. Aber wenn nicht, dann kennt er Christi und das macht den Unterschied. Seht, es ist nicht das blaue Blut, das ihr habt und Anspruch stellt. Es ist das Blut Jesu Christi, worin wir verankert und versichert sind. In ihm hinein. Lass uns einen anderen Namen nehmen hier. Hiob, ich mag es von Hiob zu sprechen. Wie hatte dieser Mann für einen Trost? Was war sein Trost? Das Wort Gottes. Gott hat ihm gesagt, dass er, wenn er gerecht sein würde, solange er das Brandopfer hat, und Hiob ruhte treu auf dem Brandopfer, egal wie hart der Sturm war, wie viele Beulen ausbrachen und wie viele Dinge von ihm genommen wurde, er stand immer noch auf dem Wort Gottes. Es war Hiobs Trost, wenn sein alter Freund kam, die Gemeinde versuchte, ihn zu trösten. Sie sagten, schau her, Hiob, wir wissen, du hast gesündigt, du hast was Verkehrtes getan. Wie könnte Gott jemals einen gerechten Menschen so strafen? Alles nehmen, was er seine Kinder, sein Haus auseinanderreißen, einiges tun, deine Gesundheit zerbrechen. Und hier sitzt du als miserables Wrack. Wie kannst du dich selbst rechtfertigen, Hiob, indem du sagst, du bist kein Sünder. Aber Hiob wusste, dass er kein Sünder war, denn er stand auf dem Wort. Amen. Gott verlangte das Brandopfer und ein Bekenntnis, und Hiob bekannte und stand auf dem Wort Gottes. Und er rief in der Mitte seiner Schwierigkeiten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am letzten Tag wird er auf Erden stehen, und auch wenn die Römer diesen Leib zerstört haben, wird mein Fleisch werde ich Gott sehen. Seht ihr, sein Trost war Gottes Verheißung, Gottes Wort. Das ist das Erbteil, das wir haben. Gottes Wort ist die Verheißung. Jawohl, Abraham, wir sprachen an ihm heute Morgen. Ich bringe ihn wieder für heute Abend als weiteren Zeugen. Welchen Trost hatte Abraham? Die Menschen nannten ihn ein Fanatiker. Alles ging verkehrt. Er würde sagen, wohin gehst du, Abraham, mit deinem kleinen Jungen? Er würde sagen, nun, ich gehe, um ihn zu opfern. Warum? Nun, wenn er es von dem Jehova zu mir sprach, er ist der allmächtige Gott, der El Shaddai, der Brustgott. Als ich 100 Jahre alt war, meine Frau 90, sagte er, gab mir dieses Kind. Nun, wenn derselbe Gott das Leben dieses Kindes verlangt, ich empfing ihn wie einen von den Toten. Ich habe Vertrauen, dass Gott ihn von den Toten auferwecken kann. Warum? Das war sein Trost.
Job said in his
Hiob sagte in seiner
Don't
Zeit,
he
auch wenn er mich schlägt, yeah, werde ich ihm trotzdem vertrauen. Er ist verankert im Wort. Er wusste, was das Wort sagte. Das war sein Trost, sein Glaube, ihn zu empfangen, an ihm festzuhalten. Und Abraham wusste, dass er Gott war. So, wenn sein Sohn, wenn er tot war, Sarahs Leib war tot, seine Mann war tot, und Gott gab Gott diesen Jungen, denn er hat ihm ihn verheißen. Und wenn derselbe, der ihn verheißen hatte, sagte ihm, ihn zu opfern, er wusste, dass Gott in der Lage war, ihn von den Toten aufzuerwecken. Nun, wenn Gott, der mich von den Toten auferweckt hat, mich einen Sünder, tot in Sünde und Übertretungen, er hat meine Seele zum Leben gebracht. Er tat etwas für mich. Er tat etwas für dich. Er nahm den Geist der Welt von dir hinweg. Er nahm das Verlangen der Welt hinweg. Er hat mich über die Schatten erhoben und gab mir die Taufe des Heiligen Geistes. Wenn mein Gott dieses tun kann, dann kann der Tod mich nicht von ihm trennen. Das ist es. Nichts kann mich von ihm trennen. Das ist mein Trost. Er, der an mich glaubt, und wenn er tot wäre, soll er leben. Ich weiß, er, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat immer mehr das Leben, und ich werde ihn am letzten Tag erwecken. Wenn Gott das von mir nehmen kann, von der Sünde, und mich auferwecken und mich einen Christen machen, wenn Gott mich nehmen konnte, als ich durcheinander war und in dem Zustand, in dem ich war, ein miserables Wrack, und mich erheben, und er gab mir die Hoffnung des ewigen Lebens und taufte mich im Heiligen Geist und füllte mich mit seiner Kraft und Herrlichkeit. Er ist in der Lage, mich durch das Tal der Schatten des Todes zu nehmen und mich in seine Herrlichkeit auf der anderen Seite zu empfangen, denn er hat es verheißen. Das ist unser Trost. Auf Christus, dem Felsen, stehe ich. Alle andere Grund ist halb sinkender Sand. Die Hebräerkinder, als sie dort waren im Feuerofen, wie wir heute Morgen sprachen, als sie hineingingen in den feurigen Ofen, um ihr Leben zu geben, sie haben ihren Stand eingenommen, wir sprachen davon heute Morgen, aber was geschah? Sie sagten, unser Gott ist in der Lage, Amen. Dort standen sie. Worauf standen sie? Was war ihr Trost? In ein paar Minuten würden sie in Stücke verbrannt sein. Der Ofen war siebenmal heißer als jemals zuvor. Aber sie hatten einen Trost. Warum? Sie wussten, unser Gott ist in der Lage, uns aus dem Feuer zu erlösen. Ihr Trost ruhte auf der Fähigkeit Gottes, dem sie dienten. Oh mein, ruht auf seinen Fähigkeiten. Das ist meine Hoffnung und meine Ruhe. Ich ruhe auf seiner Fähigkeit. Ich ruhe auf seiner Gnade. Nicht darauf, was ich bin, sondern darauf, was er ist. Ich ruhe auf seiner Verheißung, denn er gab die Verheißung und schwor bei seiner Verheißung. Und ich weiß, dass wir ewiges Leben haben, das stimmt. Er ruhte darauf. Die Hebräerkinder sagten, er ist in der Lage, uns zu erlösen. Und selbst wenn es nicht tut, werden wir uns niemals dem Bilde beugen. Ich mag das. Jawohl. Auch wenn er mich ablehnt, am Ende der Straße, würde ein Christus sagen, auch wenn er mich entdeckt, in ewige Trennung, liebe ich ihn doch, denn er ist mein. Selbst in der Hölle kann ich denken, wie ich jetzt denke, und ich werde ihn noch lieben. Und wenn die Zeitalter vorbeigehen, liebe ich ihn immer noch. Denn etwas geschah in meinem Herzen. Etwas ist stattgefunden. Wenn ich ein Leben hätte oder wenn ich drei hätte, so wie der Jesus möchte ich sein. Das ist stimmt, denn etwas ist geschehen. Er ist mein Leben. Er kam zu mir. Moses wusste, als Mose die Verantwortung hatte für die 2 Millionen Menschen und sie aus Ägypten führte, wie wird er sie speisen? 2 Millionen Menschen mit den Frauen, die ein bisschen Brot auf ihrem Haupte trugen, für eine Reise von 40 Jahren. Wie wird er sie dort speisen? Wie viele Babys werden geboren in einer Nacht in einer Gruppe von so vielen Menschen? Wie viele Kleidung wird alt werden?
Wie
Wo werde ich die Kleidung herbekommen? Wie werde ich sie speisen? Ich komme zu ihnen als ein Führer. Wie werde ich in der Lage sein, es zu tun? Aber Mose ruhte darin, denn Gott sagte, ich werde sicherlich bei dir sein. Amen. Das ist sein Trost. Wahrhaft werde ich mit dir sein. Das ist alles, was wir brauchen.
Mose ruhte auf dem Trost
Gottes Verheißung. Ich werde wahrhaftig bei dir sein, Moses. Dann ist es nicht Moses, der sich darum sorgen muss, wie sie gespeist werden. Wie wirst du es tun, Herr? Moses fragte diese Frage nicht. Es liegt nicht an mir, Fragen zu stellen. Es liegt nicht an euch, Fragen zu stellen. Es liegt an euch, ihm zu glauben und zu gehorchen. Und uns bequem fühlen, während wir auf seiner Verheißung ruhen. Gott sagt es. Damit ist es in Ordnung. Jemand sagt einmal, Bruder Branham, hast du keine Angst, wenn du zum Podium kommst und dich dort zur Entscheidung bringst? Hast du nicht manchmal Angst, wenn du in der Linie stehst, dass es einen Fehler geben wird? Nein, ich habe keine Angst, denn ich ruhe feierlich auf seinem Haupt und ich werde mit euch sein, sagt er zu mir dort an dem Abend. Kein Mensch soll vor dir stehen, alle Tage deines Lebens. Ich werde mit dir sein. Er hat den Feind abgeschnitten. Er stand mit mir, selbst wenn ich es nicht verdiente, aber er hat es verheißen durch seine Gnade und darauf ruhe ich fest auf diesem Worte. Warum? Denn er hat es verheißen. Er hat es verheißen, er ist in der Lage zu halten, was er verheißen hat, das stimmt. Mose wusste das. Wie wirst du denn das Meer überqueren? Mose sagte, ich weiß es nicht, aber er hat verheißen, bei mir zu sein. Deshalb versucht nicht, die Brücke zu überqueren, bis ihr dorthin gelangt. Halte fest an Gottes Wort und Gott wird einen Weg öffnen, denn er ist der Weg, jawohl. Moses wurde getröstet durch das Wort, das Gott zu ihm sprach. Nun, Johannes, ich glaube, wir haben uns auf ihn bezogen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, wir bezogen uns auf Johannes, den Täufer dort in der Wüste. Wenn jemand zu ihm kam und sagte, 2 Millionen Menschen heute in Israel, wie wirst du den Messias erkennen? Wie wirst du ihn erkennen? Er wird ein gewöhnlicher Mann sein, einer der Söhne Davids. Wenn er vorbeikommt, durch den Diener Davids. Tausende von ihnen, wie wirst du ihn erkennen? Wie wirst du in der Lage sein, ihn der Welt vorzustellen und wissen? Er sagt, ich habe das Wort Gottes. Ich werde ihn erkennen. Er sagt, jetzt steht einer in eurer Mitte. Amen. Dort ist einer, der unter euch steht, den ihr nicht kennt. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Wie wirst du ihn kennen, Johannes? Ich ruhe aus auf dem Worte Gottes, denn Gott in der Wüste sagte mir, gehe und taufe mit Wasser und auf den du siehst, den Geist herabfahren und bleiben. Der wird der sein, der taufen wird mit Heiligen Geist und Feuer. Johannes sagte, dort stand er, aber ich kannte ihn nicht. Er war ein gewöhnlicher Mann, gekleidet wie ein gewöhnlicher Mann, schaut aus wie ein gewöhnlicher Mann. Ich kannte ihn nicht, aber der sagte mir in der Wüste, du wirst ein Zeichen sehen, der Geist wird auf ihm ruhen, er wird derjenige sein, der es tun wird. Johannes hatte keine Angst, einen Fehler zu machen, denn er kannte ihn. Wie können wir uns irren? Denn Jesus sagte, diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. In meinem Namen sollen sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen sprechen. Schlangen hochheben und etwas Totes trinken, es wird dir nicht schaden. Und sie sollen die Hände auf die Kranken legen und sie sollen gesund werden. Und die Menschen dieser Tage, die wir sehen, sie verleugnen diese Kraft. Sie haben die Form der Gottseligkeit, aber verleugnen die Kraft des Heiligen Geistes. Es wird offen gemacht, dass sie sehen können. Wir sind getröstet, denn Gottes Wort sprach und sagt es uns. Diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Er sagt, dass die Kritiker aufstehen würden. Sie würden dies nicht sagen. So sollte es noch mehr unser Trost sein. Er wurde getröstet. Sagte einen Moment, da ist der hohe Priester auf der einen Seite. Hoher Priester oder kein hoher Priester. Bischof oder kein Bischof, König oder kein König. Geist der Mondes, der dort sitzt. Und Johannes sagte, es ist nicht recht, dass du die Frau hast, von der mit dir lebst. Was hatte das Wort Gottes? Amen. Es war ihm egal, er predigte kompromisslos. Er hatte das Wort und das war sein Trost. Gott sagt ihm, wie der Messias sein würde. Nun, ob es nicht ein Messias sein würde, meinst du nicht, es wird unser hoher Priester sein? Davon weiß ich nichts, aber Gott sagte, ich sehe den Geist herabfahren. Er wird auf ihm ruhen, das wird derjenige sein. Amen. Er wird mein Messias sein. Johannes sagt, ich habe Trost in meinem Herzen und warte, denn ich kenne Gottes Verheißung. Wenn ich ihn sehe, werde ich ihn kennen. Eines Tages ging er hinunter, Lazarus und Jesus. Die kamen den Hügel hinunter, direkt in das Wasser hinein. Und Johannes sagte, siehe, das ist er. Das ist er. Jeder schaut herum und konnte einen vor anderen nicht unterscheiden. Sie sahen alle gleich aus mit ihren Bärten und Roben. Aber Johannes sagte, ich kenne ihn, denn da ist ein Zeichen, das ihm folgt. Ich weiß es, das ist der Sieg, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jesus hatte sein Haupt nie erhoben, sondern ging direkt ins Wasser, um getauft zu werden, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er wusste, dass er der Messias war, denn in seinem Herzen hatte er das Wort Gottes und die Verheißung. Oh, wie wir darauf heute Abend ruhen können, wenn der Doktor vom Bett weggeht und sagt, das Herz geht in Stücke, der Puls ist weg, die Atmung versagt, er stirbt. Aber ich weiß, an wen ich geglaubt habe, und ich bin völlig überzeugt, dass er in der Lage ist, das zu halten, dem ich mich übergeben habe für diesen Tag. Sicherlich hast du Gottes Verheißung, er an mich glaubt, selbst wenn er tot wäre, soll er leben. Und wer lebt und an mich glaubt, soll niemals mehr sterben. Diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Was für eine Verheißung, Gottes Wort, der Trost für uns ist es, an Gottes Wort festzuhalten. All die großen Helden, die getröstet wurden durch Gottes Wort, hier ist es, was sie taten, sie schauten zurück. Sie schauten zurück darauf, wie die anderen das Wort gehalten hatten und darin getröstet wurden und hindurchgeführt wurden. Und dann kam dieser andere, schaute zurück, was der tat, und wie er Gottes Wort, so folgte Gottes Wort und kam durch. Er wurde getröstet, wusste, dass er Gottes Verheißung hatte. Der nächste kam, hatte den Geist und wusste es, und er folgte Gottes Wort und einen Trost. Jeder von ihnen folgte Gottes Wort. Das war ein Trost. Bruder, hört darauf jetzt. Eines Tages wurde das Wort Fleisch. Das ist es. Das Wort wurde Fleisch in der Form eines Mannes. Das Wort Gottes gab uns den Trost. Und ein Mann wurde er gemacht unter uns. Wir können Gottes Wort in unseren Herzen Händen halten. Wir können die Hände schütteln mit dem Wort Gottes. Er war das Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch, der Tröster.
That word of God was made flesh, the comforter. He lives here on earth.
Er lebte hier auf Erden. Wir sahen ihn als das Wort. Er handelte wie Gott. Er sah aus wie Gott. Er predigte wie Gott. Er heilte wie Gott. Er war Gott. In jeder Weise war er Gott. Er sprach wie das Wort, sah aus wie das Wort, predigte wie das Wort. Er war das Wort. Amen. Oh, was für ein Trost wäre es gewesen, bei ihm zu sitzen. Würdet ihr nicht gerne das getan haben? Sicherlich, Bruder Branham, einen Moment. Ich würde zu ihm hinlaufen, an seiner Seite sitzen, wenn er hier auf Erden war. Es war niemals ein Mann, der jemals in seinen Schuhen hätte stehen können, denn er stand dort auf Erden und sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben am Grabe Lazarus. Der, der an mich glaubt, auch wenn er tot wäre, soll er leben. Oh mein. Was, wer war es? Er war das Wort. Er war das Wort. Kein Wunder konnte dort stehen und die Tränen aus seinen Augen halten als Mann. Und dann spricht sein Mann, der tot war seit 4 Tagen Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Was war's? Das war das Wort. Amen. Das war das Wort in Aktion. Er war das Wort. Und das Wort kam, das war das Wort, das zu den Propheten kam. Jeder von den Propheten hat es vorhergesagt. Stephanus, er sagte, welche eurer Väter haben nicht die verfolgt und sahen ihn kommen und sahen den Gerechten und wussten, dass er kam? Welchen von diesen haben eure Väter nicht verfolgt, aber nun habt ihr den Prinz des Lebens genommen und habt ihn erschlagen?
Oh mein,
ihr habt das Wort des Lebens genommen, denn er war das Wort. Da ist er, das Wort unter ihnen. Sie sahen ihn, wie er zum Grabe ging als tot. Sie sahen ihn, wie er anhielt bei der Frau dort beim Begräbnis. Ihr einziger Sohn, einbalsamiert, ging zum Grab. Aber dieser Leib kam in Berührung mit dem Wort. Und obwohl ein Leichnam war, trotzdem lebte er.
Auch
wenn er tot war, soll er leben. Ein Leichnam kam zum Leben, denn er kam mit dem Wort in Kontakt. Oh, was wird es tun, wenn es in Kontakt ist mit dem Wort? Das ist der Trost. Oh, einmal, als ein Mann das sah, eine Gruppe von Galiläa, vielleicht Fischermänner, sie hatten einen armen alten Mann, der krank war, der kaum aus dem Bett kam. Und sie versuchten, ihn zu dem Wort zu bringen. Und sie konnten keinen Platz finden, denn da viele hungerten nach Gott. Und das Haus war gefüllt, der kleine Schuppen, der Fischerhütte am Fluss. Und es hatte Schindeln auf dem Dach. Und um diesen Mann vor das Wort zu bringen, haben sie den Preis, den es kostet, nicht beachtet. Und sie haben das Dach auseinandergerissen, alles, was sie tun konnten, um in Kontakt mit dem Wort zu kommen. Und sobald sie dort kamen, als er das Wort, die Trage sah, ging er hin und sagte, deine Sünden sind dir vergeben, Sohn, nimm dein Bett und geh nach Hause. Warum? Er war in Kontakt mit dem Wort. Seht, er glaubt es. Und wenn er sagt, weißt du, ich liege die ganzen Jahre, ich kann es nicht tun, es hätte ihm nichts genutzt. Aber als er in Kontakt mit dem Wort kam, empfing er das Wort fröhlich. Fröhlich nahm er das Wort an, ich glaube es. Ich weiß, dass es so ist. Er wusste es, das Wort. Deshalb, sobald er in Kontakt mit dem Wort kam, nahm er seine Trage und ging hinaus. Der Pharisäer sagte, dieser Mann lästert, er vergibt Sünden. Er sagte, was ist leichter, Sünden zu vergeben oder zu sagen, nimm dein Bett und wandle. Seht ihr, sie haben versagt zu sehen, wer er war. Er war das Wort. Er war der Trost für diese Galiläer, wie sie an ihn glaubten, wie sie ihn liebten. Nun, eines Tages sehen sie ihn in seiner Herrlichkeit, sehen sie nach Golgatha gehen. Sie hören ihn sagen, eine kleine Weile, die Welt sieht mich nicht mehr. Ich weiß, der Menschensohn muss nach Jerusalem gehen und in die Hand der Sünde übergeben werden und gekreuzigt werden. Wie konnten sie das ertragen? Die Herzen waren gebrochen, sie waren niedergedrückt, alles war aus Düsternis um sie herum. Wie konnte er sie jemals aufgeben? Aber das Wort wurde von den Propheten gesprochen, das Wort der Weisen, all den heiligen Männern dort, vom Anfang zum Ende der Welt sprachen das Wort, und hier war es unter ihnen. Aber dann schaut die Verheißung, ich werde euch nicht ohne Trost zurücklassen. Ich werde euch nicht ohne Trost lassen. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster senden, welches der Heilige Geist ist, und er wird mit euch für immer bleiben. Der Geist der Wahrheit, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und sie kennen ihn nicht und sehen ihn nicht und wissen nichts von ihm, aber ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn, denn er ist mit euch und er soll in euch sein. Da ist es, wie wird er bei euch bleiben für immer? Wie lange wird er bei euch bleiben für immer? Und wie lange wird er bei euch verbleiben für immer und ewig? Und das, was ist dann das Wort Gottes? Was ist unser Trost heute, wenn ihr die Taufe des Heiligen Geistes empfangen habt und die Kraft des lebendigen Gottes in euch lebt? Und das ist das Wort des lebendigen Gottes. Wir stehen und das Wort ist Fleisch und Blut unter uns. Nun, dasselbe Wort wurde Fleisch und Blut unter uns und ist unser Fleisch geworden. Er ist jetzt mit euch und soll in euch sein. Nun, dasselbe Wort, gesprochen durch die Propheten, dasselbe Wort wurde Fleisch und das Wort wohnte in der Gemeinde. Deshalb können wir keine Kompromisse mit dem Wort machen, sondern müssen gerade daran festhalten. Wenn wir keine Kompromisse machen, dasselbe Wort in uns lebt, wird es dieselbe Sache hervorbringen, die es tat, als er im Fleische war. Denn euer Fleisch hält es jetzt. Das ist der Grund, warum die Visionen durch die Schallgrenze gehen können. Das ist der Grund, warum wir sagen können, so spricht der Herr, so soll es sein. Und so ist es. Was ist es? Es ist das Wort, hervorkommend im Geist. Es kommt hervor von einem Geist. Ihr seht mich nicht, ihr seht meinen Leib, ihr seht mich nicht. Ich sehe euch nicht, ich sehe nur euren Leib. Dies ist meine Hand. Aber wer bin ich, dem die Hand gehört? Dies ist mein Leib, aber wer bin ich? Es ist ein Geist. Und wenn ich wiedergeboren bin und wenn ihr wiedergeboren seid, dann ist es Gottes Heiliger Geist und Gottes lebendiges Wort, das in uns lebt. Und wenn wir mit diesem Wort Kompromisse machen und sagen, wir haben den Geist Gottes, wie können wir den Anspruch stellen, Gottes Geist zu haben? Wenn Gottes Wort die Zeugnis ablegt von seinem eigenen Wort, er wird sich kein Zentimeter davon hinweg bewegen, egal was die Konfession sagt. Wie soll er sich davon hinweg bewegen, wenn sein eigenes Wort ist? Seine Verheißung, ich werde bei euch sein. Der Tröster, ich werde den Tröster senden. Und er versammelte sie im Obersaale und sie warteten bis zum Tage Pfingsten, als der Heilige Geist kam, genauso wie das Wort es gesagt hatte. Es sagte genau, was Gott gesagt hatte. In Jesaja 28, 18. Ich glaube, es ist 28, 18. Stein auf Stein, Linie auf Linie. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Haltet fest an dem, was gut ist. Denn mit stammelnden Lippen und anderen Zungen werde ich zu diesem Volke sprechen. Das sagt er, was er tun würde. Paulus bezog sich darauf in den Schreiben. Mit anderen Lippen würde er zu diesem Volk sprechen. Und der Heilige Geist kam genau mit dem Wort. Herrlichkeit. Und wenn es wiederkommt, dann geht es hinein in eine Gemeinde, die wiedergeboren ist, und es kommt mit der Kraft und der Demonstration seines Wesens. Gottes Wort, der Tröster in uns, bringt hervor genau dieselbe Sache. Ich sprach zu einem Priester. Er sagte nun, du bist nur ein anderer, weiterer Bibellehrer. Du hältst an der Bibel fest. Er sagt aber die Geschichte der katholischen Kirche. Aber dann stellt sich in Anspruch, größer zu sein. Ja, wir können alles verändern, wenn wir wünschen, durch unsere Kirche, durch die Autorität der Kirche. Er sagte, sicher, wir können alles verändern, wenn wir es wollen, denn die Kirche hat heute die Autorität. Ich sagte aber, etwas ist geschehen, denn in den frühen Tagen hattet ihr Zeichen und Wunder und der Heilige Geist war mit euch.
The Holy Spirit was with you.
Die frühe katholische Gemeinde sprach in Zungen. Die frühe katholische Kirche Christ sagte, sie hatten Propheten. Die frühe katholische Kirche tat all diese Wunder. Sie heilte die Kranken, sie weckte die Toten auf. Sie schrien und priesen und handelten wie Wahnsinnige. Sie tanzten im Geist. Sie wurden genannt verrückt. Aber ihr Katholiken heute seid so steif geworden. Ihr habt einen neuen Trend. In den Tagen, als sie ging mit Jesus von Nazareth und als das Wort Fleisch wurde, sie hatten dort die Gruppe der Priester und Päpste und diese Dinge, und sie haben das Wort verändert und pervertiert und keine Kraft mehr darin. Nur eine Konfession, wie Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingsten, dieselbe Sache. Eine Konfession, aber lasst uns weggehen von der Konfession. Schießt euch nicht in die Zellen der Organisation ein, irgendwo in den Keller des Unglaubens. Und verleugnet Gottes Wort. Egal, was der Bischof oder irgendwas sagt, lasst Gottes Wort in euch hineinkommen und Fleisch werden durch die Kraft des Heiligen Geistes und euer Fleisch übernehmen, euch kontrollieren und durch euch Zeugnis ablegen von den Werken und der mächtigen Kraft des lebendigen Gottes. Das stimmt. Egal, was die Kirchen sagen, diese Denominationen setzen euch nur in einen Keller und verbergen euch von dem gesegneten Sonnenlicht. Ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Wollt ihr im Keller bleiben? Niemand möchte es. Geht nicht in den Keller, kommt in das Sonnenlicht, kommt dort, wo das Wort ist, wo ihr das Wort nehmen könnt, das Wort glauben und das Wort ist in euch kundtun wird und durch euch kundtun wird. Sein Wort kundgetan und lässt es geschehen. Wenn wir Gottes erwarten, sein Wort zu halten und die Dinge, um die wir bitten, dann werden wir niemals in der Lage sein, es zu tun, bis wir gehorchen, was Gott uns befohlen hat. Wir müssen nach Pfingsten zurückkommen. Wir müssen zurück zum Tröster kommen. Zurück zum Heiligen Geist, wenn es euer Trost ist. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er kein einziges Wort verleugnen. Er wird am Wort festhalten, denn er ist das Wort. Amen. Kein Wunder, oh, die blinde Fanny Crosby hat nie das Tageslicht gesehen. Und als sie sich fragten, was denkst du von Christi? Sie sagte, du Strom all meines Trostes, mehr als Leben für mich. Wen auf Erden habe ich außer dich und wen im Himmel? Der Tröster ist hier. Der Tröster ist gekommen. Oh, verbreitet die Neuigkeit, wo immer Menschen gefunden werden. Der Tröster ist gekommen. Was ist es? Gottes Wort verankert in eurem Fleisch. Und dieses gibt euch das ewige Leben. Das gibt euch die Auferstehungskraft und bringt euch hervor von den Dingen dieser Welt. Von blinden Traditionen der Menschen, um im Sonnenlicht der gesunden Sonnenlicht Gottes zu gehen. Das tut der Tröster. Es hebt euch heraus aus dem Keller. Es bringt euch in die Gegenwart Gottes und gibt euch eine Erfahrung mit Gott, dass ihr schreien könnt wie Hiob von Alters her. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann, wenn wir sein Wort sehen, wenn wir es ablehnen, im Licht zu gehen, wie er das Licht ist, dann ist unsere Gemeinschaft mit Gott abgeschnitten. Aber wenn wir das Licht sehen und daran wandeln und er das Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, Gottes Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. In ein paar Minuten brechen wir das Brot, das Koscherbrot, welches sein Wort repräsentiert. Vergesst es nicht, sein der Trost, der Strom all meines Trostes. Ich weiß, dass Gott sein Wort hält. Ich weiß, dass etwas mir geschah. Ich weiß, dass ich vom Tod zum Leben hinübergetreten bin. Ich weiß, dass ich seine Gebote halte. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Wenn ihr mich liebt, tut, was ich euch sagte. Lasst das jedes Menschen vor der Lüge sein, meint die Wahrheit. Folgt nicht, was die Menschen sagen, folgt, was Gott sagte. Dort findet ihr den Trost. Und der Trost bringt euch Zufriedenheit und wisst, dass es das so spricht, der Herr ist. Beugt eure Häupter. Großer, mächtiger Jehova. So wie Fanny Crosby dich vor ein paar Minuten zitierte, sagte, du bist der Strom all meines Trostes. Wahrhaft, Herr, ich verbinde mich heute mit ihr in dieser kleinen Gemeinde und sage, du bist der Strom all meines Trostes. Hier in meiner Hand halte ich die Taschentücher der Kranken, Herr. Sie gehen zu den Geplagten. Ich bete, Vater, dass du sie heilen wirst. Du bist das Wort. Und das Wort kommt unter uns und das Wort wohnt in uns. Ich werde euch nicht ohne Trost zurücklassen. Ich werde wiederkommen. Eine kleine Weile. und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr sollt mich, werdet mich sehen, denn ich werde in euch sein bis zum Ende der Welt. Wie wir dir dafür danken, Herr, sehen, wie die Kraft hinunterkommt in das Leben eines Sünders, in eine Frau, in ein Mädchen, das über die Linie der Moral getreten ist, von Moral zu Unmoral, ein Jungen, der von der Anständigkeit zur Betrunkenheit gegangen ist und eine Zigarette hält, zu einer Frau, die sich selbst unmoralisch gegeben hat in ihrem Geist und die schmutzige Kleidung angezogen hat, um sich selbst vor Männern zu zeigen, um zu sehen, dass diese Frau zu einer Dame sich erhebt, zu sehen, dass der Junge die Zigaretten beiseite legt und das Trinken und vorwärts tritt und ein Heiliger Gottes wird, ein Prediger im Podium. Herr, wir wissen, dass deine große Kraft all diese Dinge tun kann. Ein Schatten eines Mannes, der dort liegt, zerfressen vom Krebs und stirbt. Ein blinder Mann dort. Oh, das Wort des lebendigen Gottes. Wie wir dir danken. Du bist der Strom all unseres Trostes. Ich bin so froh heute Abend, dass der Tröster gekommen ist mit der Verheißung, ich werde für immer bei euch sein. Und der große Apostel, dem die Schlüssel des Königreiches gegeben wird, sagt am Tage zu Pfingsten, diese Verheißung ist für euch und für eure Kinder und für alle, die weit weg sind, so viele, wie der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Dann wissen wir, dass derselbe Tröster kommt und wir wissen, er ist unser Erlöser heute Abend, denn er zeigt sich selbst unter uns, als er es damals tat. Wir kennen ihn, denn wir glauben und handeln gemäß jedes Wortes, das er gesprochen hat. Er kann es nicht zurücknehmen, er ist Gott. Wir danken dir dafür, Vater. Und ich bete, dass du an jedes Herz heute Abend tröstest. Tröste diese Menschen, gib ihnen von deinem Geist, heile die Kranken und Geplagten und nimm diese deprimierte Frau, den deprimierten Jungen oder Mädchen, Mann und mögen sie hinwegschauen heute Abend von ihrer Sünde und mögen sie hinwegsehen von den Dingen der Welt zu Jesus, der ihnen verheißen hat, dass er mit uns bleiben würde. Und die Werke, die er tat, würden auch wir tun, denn er würde kommen in der Form des Heiligen Geistes als wohnender Tröster, um immer mit uns zu sein. Vater, gewähre diese Segnungen. Heile die Kranken, bitte ich wiederum, Vater. Viele von ihnen sind geplagt und bedürftig. Jetzt kommen wir zum Abendmahl. Wenn wir zum Abendmahl kommen, nimm das, was von uns ist, und ordne es. Tut dieses, bis er wiederkehrt. Wir sind dir so dankbar und wir bitten in Jesu Namen, dass wenn eine kranke Person unter uns ist, die zum Abendmahlstisch kommt, ich kann sehen, die schüttelnde, beschüttelnde Mutter von mir, wie sie geht durch den Gang, das letzte Mal um das Abendmahl zu nehmen, wie ihre zitternde Hand dort über die Platte gingen. Ich stand dort und beobachtete sie mit Tränen in meinem Herzen. Aber dort liegt sie heute Abend und begegnet Golgatha. Oh Gott, wie dankbar bin ich. Wer, du sagtest, er, der mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken im letzten Tag. Oh Herr, das ist das Wort. Darauf kann ich festhalten und sagen, ich glaube Gott. Nun, Vater, wir erkennen, als es zuerst eingesetzt wurde, dort in der Wüste in Ägypten, dort war es das Lamm, war das Passahlamm, wurde geschlagen. Sie reisten für 40 Jahre und da war kein Schwacher unter ihnen. 2 Millionen kamen heraus. Du hast sie gesund gehalten, während sie das Passah nahmen. Oh Gott, heile jede kranke Person, die hervortritt, gewähre es. Rette jeden Sünder. Und fülle jeden Gläubigen mit dem Heiligen Geist und möge der Tröster bei uns sein, bis er Fleisch ist unter uns in der Person Jesu Christi wieder. Dies bitten wir in seinem Namen. Amen.
Amen.